Herzlich willkommen zum 16. Wissenszieher, der Podcast, wo Neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. In der heutigen Podcast-Folge wissen wir auf Hochdeutsch. Und zwar dürfen wir zum heutigen Thema Ökosystem und Förderquellen für Startups einen internationalen Gast begrüßen. Unser Gast ist Jochen Koch, Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Management und Organisation an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und Lukas Scherer, Institutsleiter an dem Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft an der Ost. Lieber Jochen, darf ich dich kurz bitten, dich vorzustellen?
Ja, ganz gerne und herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf bei eurem Podcast. Du hast ja eigentlich schon das Wesentliche gesagt, Frankfurt-Oder, Viadrina, Universität im Raum Berlin-Brandenburg, eine der Startup-Hochburgen in Deutschland, wenn nicht die Startup-Hochburg, und damit beschäftige mich auch sehr stark in der Forschung. Allerdings insgesamt Entrepreneurship bezogen, nicht nur auf Startups, aber da kommen wir sicherlich gleich noch näher dazu.
Herzlichen Dank und vielen Dank, dass du heute bei uns dabei bist. Herzlich willkommen möchte ich auch den Lukas Scherer heißen. Hoi Lukas.
Hoi Adi.
Ja, wie ist eigentlich die IKB-Geburtstagsfeier gewesen?
Es ist aus meiner Warte natürlich sehr schön gewesen, 25 Jahre Rückblick werfen dürfen, viele Erinnerungen wieder aufgreifen dürfen, viele ehemalige Studierende, ehemalige Mitarbeiter wieder treffen zu dürfen, ist gewaltig gewesen. Und ich freue mich natürlich auf die nächsten 25 Jahre mit all denen, die uns getragen haben.
Wer noch nicht die Spezialfolge vom 25-jährigen Jubiläum vom Institut gehört hat, den lade ich ganz herzlich ein, diesen noch nachzuholen. Im heutigen Podcast schauen wir die Ökosystem- und Förderquellen für Startups an. Dabei schauen wir aus verschiedenen Blickwinkeln und diskutieren dies für die Länder Deutschland und der Schweiz. International ist die Definition von Startup-Förderung nicht einheitlich definiert. Trotz der unterschiedlichen Definitionen konnten drei Punkte identifiziert werden, die in allen enthalten sind. Erstens, Startups sind junge respektive neue Unternehmen. Zweitens, heben sie sich durch innovative Ansätze. Und drittens, durch das Ziel eines dynamischen Wachstums von herkömmlichen Unternehmen ab. Aber jetzt beginnen wir. Ja, Lukas und Jochen, was sind eigentlich eure eigene Erfahrung mit Startups? Habt ihr beispielsweise eines gegründet, in einem mitgearbeitet oder eines gefördert?
Ja, sehr unterschiedliche. Zunächst habe ich als Studierender selbst mal gegründet. Das war alles sehr nah am Studium dran, hat sehr viel Spaß gemacht mit dem Kommilitonen. Wir haben Skripten herausgegeben, das war damals sehr lukrativ, mit 1200 Studierenden im Hörsaal zu sitzen und niemand hatte Ahnung. Und das Geschäft, diese Opportunity sozusagen, haben wir versucht auszunutzen. Und das war meine erste Begegnung eigentlich letztendlich. Und das Thema hat mich eigentlich seitdem auch nicht losgelassen. Und heute ist es so, dass mich eine Sache insbesondere in den letzten 5-6 Jahren begeistert hat, das ist die Offenheit in dieser Szene und dass man unglaublich schnell eigentlich ins Gespräch kommt, in die Forschung kommt. Die Szene ist offen, man kann Videos drehen, man kann Interviews führen und so weiter. Und diese Welt öffnet sich sehr viel mehr als die Welt, die ich sonst eben untersuche, nämlich Organisationen großer Natur, bürokratische Organisationen. Und das ist genau das Gegenteil. Und ich muss ehrlich sagen, ja, statt immer nur Unternehmen am Leben zu halten, habe ich mich doch lieber der Geburtshilfe zugewandt in den letzten 10 Jahren. Und das macht großen Spaß.
Man, ich glaube, wie jedes junge Kind, so habe ich auch Blümchen am Straßenrand abgerupft und den vorbeieilenden Touristen diese Blumen angetragen. Also da hat man dann ein paar Rappen, ein paar Cent verdient. Und das waren so die ersten eigenen Blüten, die dieses Business getrieben hat. Ich habe es ähnlich wie der Jochen. Selbstverständlich interessiert mich das unternehmerische Denken, das unternehmerische Handeln, insbesondere in der Schweiz. Bei uns hier in St. Gallen, der Jochen hat hier Werbung für Frankfurt-Oder gemacht. Selbstverständlich ist St. Gallen in der Schweiz auch so eine Hochburg, wenn auch nicht gerade für Fintech, so doch für den Mittelstand der Ostschweiz.
Betrachten wir die Startup-Gründungen in den letzten 10 Jahren. Dabei fällt auf, dass in der Schweiz im Jahr 2011 rund 40.000 Gründungen und im Jahr 2020 rund 47.000 Gründungen durchgeführt wurden. Auch die Corona-Situation im Jahr 2020 hat Neugründungen eher beflügelt als gestoppt. Lukas, wie schätzt du dieses Wachstum der Anzahl Gründungen über die letzten Jahre ein?
Ich glaube, wesentlich zu sagen, dass das Gründertum ist auf dem Vormarsch. Und zurzeit sind in der Schweiz ca. 200.000 Gründer unterwegs. Die schaffen im Übrigen 400.000 Arbeitsplätze. Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, so kann man fast sagen, durchschnittlich wächst Gründungen um 5%. Also durchschnittlich 2.000 Firmen pro Jahr werden neu gegründet. Ich bin aber in dem Zusammenhang eigentlich auch recht überrascht gewesen wegen der Covid-19-Situation. An sich hätte man ja erwartet, während der Corona-Situation vielleicht ein Einbruch festzustellen ist. Es gab einen Einbruch. Aber der Einbruch war relativ kurz und im Gegenteil, es zog sogar neue Gründerinnen und Gründer an, die ihre Ideen trotz oder vielleicht gerade wegen der Covid-19-Situation aufgegleist und durchgesetzt haben. Also ich bin hier recht zuversichtlich, dass der Trend nach oben weiterhin sich fortsetzen wird.
Betrachten wir noch die Neugründungen in Deutschland, Jochen. Gemäß dem Deutschen Statistischen Bundesamt wurden 2020 rund 542.000 Neugründungen in Deutschland registriert. Im Jahr 2016 waren es 554.400. Also das ist ein Rückgang. Wie schätzt du diese Veränderungen ein?
Ja, also wir beobachten das ja schon seit 2000, dass wir einen Rückgang insgesamt in Gründungen haben. Und man muss natürlich bemerken, dass wir wahrscheinlich eine konstante Zahl an sogenannten Chancengründungen haben. Das heißt, Menschen, die wirklich eine Opportunity erkennen und sagen, da will ich jetzt was machen oder aus der Universität herauskommen etc. Wir haben natürlich aber immer und je nachdem von der Konjunktur abhängig sehr viele sogenannte Notgründungen. Ist kein schöner Begriff, aber so wird es nun mal genannt. Und das sind also Leute, die Existenz gründen, weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr sehen. Das ist nicht die beste Voraussetzung, aber man darf es auch nicht unterschätzen, weil auch daraus kann etwas werden. Und wenn man die Chancengründung sieht, sind die eigentlich relativ konstant in Deutschland und das macht einem natürlich schon nachdenklich. Und ich würde das sehr stark darauf zurückführen, dass wir natürlich eine Vielzahl von hochattraktiven Arbeitsplätzen in den ganzen bestehenden Branchen hatten die letzten Jahre, sind auch die Studierenden, also Doktoranden, weggekauft worden praktisch in die Industrie. Und das führt dazu, dass wir eigentlich so einen Grundsatz an Personen haben, die haben das einfach in sich. Die wollen gründen, die haben eine Idee und das bleibt relativ konstant. Und die zu fördern ist natürlich wichtig, aber wir würden natürlich noch mehr Menschen gerne dazu begeistern. Und das ist uns, muss man ganz ehrlich sagen, in Deutschland meines Erachtens bisher nicht so gelungen, wie man eigentlich den Aufwand auf der anderen Seite sehen müsste, den wir darunter betreiben. Also da ist auf jeden Fall ein Defizit festzustellen.
Lasst uns doch noch die beiden Länder betrachten. Was fällt euch auf?
Ich würde sagen, im Wesentlichen, dass es Alternativen gibt zum Gründen, die zum Teil sehr attraktiv sind. Und das sind Arbeitsplätze in der Industrie und insbesondere auch in der Beratung. Und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dort geben sich immer mehr Mühe. Also die Employability ist nicht mehr das Thema, sondern das Employer Branding ist das Thema dort. Das heißt, unsere Spitzenkandidaten können sich die Arbeitsplätze aussuchen, können maßgeschnittene Trainee-Programms machen, können Karrierewege vorgezeichnet bekommen, hohe Einstiegsgehälter. Das macht es unglaublich attraktiv und korrumpiert auch junge Leute, die vielleicht lieber doch gründen sollten. Das ist so ein Punkt dabei. Und wir sind letztendlich alle sozialisiert eher auf Organisationen. Wenn ich mich als Hochschullehrer betrachte, wie viele Anteile hat die Entrepreneurship-Forschung und wie viele Anteile hat denn die Management-Forschung, die sich immer auf große Unternehmen bezieht? Also wir unterrichten Managerinnen und Manager hauptsächlich. Wir müssen uns mehr auf Entrepreneure beziehen, was ja eigentlich Ursprung der BWL auch mal war.
Da darf man schnell reinhängen. Ich sehe es an sich ähnlich wie der Jochen. Er hat jetzt von Korruption gesprochen, aber es ist einfach die Attraktivität, die hier sehr, sehr entscheidend ist. Das Risiko, jetzt müssen wir schauen, aus welcher Ecke wird gegründet. Wenn man von den Studenten oder von Schulen ausgeht oder auch aus dem Lehrbetrieb herauskommt, die Attraktivität, sich in ein gemachtes Nest, in eine unternehmerische Abhängigkeit als Angestellter zu begeben oder dort eine Führungskarriere, eine Laufbahnkarriere aufzugleisen. Es ist vermeintlicherweise einfacher, bequemer, risikoloser. Und auf der anderen Seite ist auch das Einkommen als angestellter Person deutlich attraktiver, zumindest in der ersten Phase. Und ich glaube, auch das ist ein möglicher Grund, dass die Firmen für einen jungen Menschen attraktiver sind. Im umgekehrten Fall zu gründen, ich glaube, dass dieser Prozentsatz, wie der Jochen Koch das jetzt auch sehr schön gesagt hat, sehr stabil ist. Also wenn wir jetzt aus der Studierenden-Ecke raus schauen, unsere Studenten nach Gründen, vielleicht 1-2% im Durchschnitt unserer Absolventen gründen während des Studiums, was dann nachher in der Folge passiert sein sei mal dahingestellt. Und ich glaube, das ist so typisch. Ist an sich auch erschreckend, insbesondere wenn man den Ressourceneinsatz anschaut, der seitens unserer Hochschule dort investiert wird oder der auch vom Bund, von den Kantonen in den Bereich des Gründungsmanagements hineingetragen wird. Also das müsste im Prinzip viel mehr Outcome rausschauen. Aber leider ist es scheinbar doch unattraktiv.
Wenn ich auf meine eigene Kindheit, Jugendzeit zurückblicke, da hatten wir in der Schule überhaupt nichts zu Unternehmertum. Wäre es ein möglicher Ansatz, bereits schon in dieser Zeit das Unternehmertum in der Schule zu beleuchten und zu besprechen, damit man auch später mehr Unternehmerinnen und Unternehmen daraus gewinnen kann?
Ja, also sprichst du mir voll aus der Seele. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt der nächsten Jahre, überhaupt diese Option aufzuzeigen. Also wenn man sich die neuesten Umfragen der OECD anschaut, dann geben ja Kinder nach wie vor Berufe aus dem 19. und 20. Jahrhundert als ihre Traumberufe an. Und ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass andere Berufe gar nicht auf der Bildfläche aufscheinen. Ich kenne auch kein Kinderbuch beispielsweise, wo der Unternehmer oder die Unternehmerin im Mittelpunkt steht, was das überhaupt für eine Lebensform ist.
Dem absolut beipflichten, die Frühförderung, die müssten wir ausbauen. Und ich glaube, es gibt wie zwei Dimensionen. Einerseits in der Schule, selbstverständlich könnte man dort ansetzen, dass wir den jungen Menschen, also vielleicht schon gar im Kindergarten, warum nicht, auf spielerische Art und Weise kann man das ja durchaus auch vermitteln. Aber es hängt sehr stark mit dem Bild oder dem Selbstverständnis des Unternehmertums oder der Unternehmerin, des Unternehmers zusammen. Weil wenn der natürlich dann so schon vom Elternhaus aus oder auch in der Schule vermittelt wird als, ja, da arbeitet man viel, da geht man ein großes Risiko ein, das Einkommen ist ungesichert. Und im Gegenteil, man könnte es ja dann so verkaufen, ja, du übernimmst Eigenverantwortung, kannst dich selber bestimmen, du kannst mit Kunden Neues gestalten, du kannst innovativ Mehrwert für Kunden oder für irgendjemanden, für die Gesellschaft, Social Entrepreneurship, du kannst was bewegen. Wenn das so verkauft würde, wäre natürlich ganz ein anderer Stellenwert im Unternehmertum beizumessen. Umgekehrt aber auch in der Schule, ne? Was wird da vermittelt? Der Ausbeuter, der Klassenkampf wird thematisiert. Kriege, die dann Unternehmen irgendwie dann für die eigenen egoistischen Zwecke ausnutzen. Shareholder Value wird propagiert. Stakeholder Value wird im besten Fall aus ökologischen Ecke dann hochgehalten. Aber dass hier neue Produkte, neue Arbeitsplätze, begeisternde Chancen im Arbeitsmarkt geschaffen werden können, das kommt aus meiner Warte in der Schulbildung überhaupt nicht zum Tragen oder viel zu gering zum Tragen.
Wieso macht ihr nicht zusammen ein Kinderbuch zum Thema Unternehmertum, um das näher zu bringen?
Adi, ich liebe deine Frage. Die ist wirklich toll. Jochen, ich glaube, das ist unser nächstes Projekt.
Wir denken drüber nach. Ja, das ist eine tolle Idee, sowas stärker in den Vordergrund zu stellen. Ganz tolle Idee. Und ich wollte eigentlich eine Sache noch aufgraben, die Lukas gesagt hat, nämlich das Social Entrepreneurship. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance. Und da kommen wir so ein bisschen weg von den Unicorns und von dem Skalieren und mehr dahin, dass man eben etwas Sinnvolles für die Gesellschaft auch leisten kann und trotzdem Entrepreneurship lebt und Gedanken nach vorne bringt. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren sicherlich sehr, sehr gut etabliert und sind ganz viele tolle Projekte, die Jugendliche auch begeistern und die insbesondere eben auch nicht BWL und VWL-Studierende begeistern. Das muss man ja auch sagen. Wir sind ja dann doch immer noch eine kleine Klientel, die wir ansprechen mit unseren Studiengängen, auch wenn sehr viele Menschen BWL insbesondere studieren. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Akademiker und jenseits dessen natürlich auch Nicht-Akademiker. Auch das ist sicherlich eine wichtige Herausforderung, die wir alle auch nicht so leicht erreichen können über die Universität. Und deshalb ist die Schule sicherlich ein wichtiger Punkt und Ansatzpunkt.
Verschiedene Formen der Gründungsförderung stehen zur Auswahl, beispielsweise Familien und Freunde, Venture Capital, Bankdarlehen oder strategische Investoren. Wobei eigene Ersparnisse, staatliche Fördermittel und Business Angels am häufigsten verwendet werden als Gründerförderung. Welche Formen der Förderung sind nach eurer Ansicht nach zu welchem Zeitpunkt in dem Startup-Lebenszyklus am geeignetsten?
Ja, also man kann es am Lebenszyklus festmachen und da können wir sicherlich die Anfangsgründungsphase, also die Early-Seed-Phase von dem unterscheiden, was dann wirklich die Skalierung bedeutet. Und bei der Skalierung denke ich schon, das Venture Capitalist benötigt. Und wir haben dazu nach wie vor auch in Deutschland zu wenig Kapital, wenn man die Nachfrage sich anschaut. Viele Startups gehen dann doch auf Family, Friends and Fools zurück, also auf eigene Ersparnisse beziehungsweise auf jene, die so verrückt sind, in mich zu investieren. Und ich würde sagen, ich bin ein großer Fan von Bootstrapping, das heißt also doch von der Eigenfinanzierung von gewissen Ideen, weil ich hatte vorhin das etwas ironisch gemeint mit der Korruption und dem Korrumpieren, aber ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass sich kleine, zarte Pflänzchen auch versuchen durchzusetzen. Und wenn ich am Anfang sehr leicht Geld bekomme, was in der Regel nicht der Fall ist, aber staatliche Förderung gibt es auch etwas leichter, dann glaube ich, ist es nicht unbedingt förderlich. Ich muss mich schon irgendwie durchsetzen, muss auch von der Idee überzeugt sein und vielleicht eben auch den Weg mal gehen, in einen sauren Apfel zu beißen und vielleicht eben dann doch auf 5 Abende ausgehen, verzichten und deshalb nachts durcharbeiten und von, ja, Glas Wasser mal eine Zeit lang leben, weil ich glaube, das ist doch förderlich. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, das könnte helfen. Also insofern, die Förderinstrumente, die wir haben, sind sehr reichhaltig. Man unterscheidet in Deutschland im Wesentlichen 2 Typen von Förderung. Das eine ist die sehr bürokratische, staatlich orientierte. Bin ich kein so großer Fan von, weil sie eben doch Antragsstellung bedeutet, Bürokratie bedeutet und eben auch Förderformate, die im Teil Dinge von mir verlangen als Gründer, die vielleicht gar nicht mit meinem Businessplan so gut zusammenpassen, aber ich mache es dann, weil ich das Geld bekomme, der Förderung, das halte ich nicht für so sinnvoll. Und dann gibt es eben die ganzen Acceleratoren und Inkubatoren und natürlich Venture Capitalist und da wird Daumen hoch, Daumen runter gespielt und da können wir natürlich Startups auch sehr gut vorbereiten auf Pitches und so weiter und das ist eben auch ein Spiel, das gespielt wird, muss man sagen, wie in jedem Unternehmen auch. Manchen gefällt die Innovation und so weiter. Und da ist es sehr schön, dass wir zunehmend im europäischen Markt haben, wo Startups eben auch die Möglichkeit haben, wenn sie in Berlin nicht gefördert werden, gehen sie halt nach Barcelona und vielleicht finden sie dort jemanden. Und dann dieses Matching ist, glaube ich, dann auch sehr wichtig. Da bin ich ein großer Anhänger davon, dass man eben sich auf dem Marktplatz zeigt, ohne große bürokratische Vorbereitung, 5 Minuten Pitches hat und dann mit den potenziellen Investoren sprechen kann und überzeugen muss. Und diese Überzeugungsarbeit ist, glaube ich, wichtig, weil sie letztendlich auch eine Selbstüberzeugungsarbeit ist. Und wenn man nicht authentisch selbst dran glaubt, wird man auch nicht gefördert. Also insofern muss man das wahrscheinlich so ein bisschen differenzieren, wie ich an das Geld komme. Und den bürokratischen Weg bin ich kein großer Fan von dem sich auf dem Marktplatz zu zeigen, ein sehr großer.
Was gerade Jochen erwähnt, glaube man sollte auch moderne Formen durchaus andenken. Das Crowdfunding finde ich interessant. Plattformen, die entweder Equity-based oder Loan-based oder Reward-based sind, finde ich äußerst interessant. Da finden sich neue Geldgeber, da finden sich neue Geldquellen, die man als Gründerin, als Gründer durchaus anschauen sollte. Das wäre noch so ein ergänzender Punkt.
Ist eigentlich überhaupt eine Startup-Förderung sinnvoll?
Eine wunderbare Frage. Man könnte ja sagen, es gibt den Markt und es gibt Finanzierungsmarkt und wenn du eine gute Idee hast, wird sie schon durchsetzen. Aber das ist wahrscheinlich doch, also wir haben zarte Pflänzchen und manche Sachen muss man etwas helfen, um genauso wie bei der Geburtshilfe eben auch. Und insofern glaube ich schon, dass gewisse Förderungs- und Förderinstrumente sehr, sehr sinnvoll sind. Ganz abgesehen davon, werden vielleicht noch drüber sprechen, aber die Frage ist ja, was bezweckt eigentlich der Förderer oder die Förderin mit dem Ganzen? Welche Interessen liegen eigentlich dahinter? Und da hat man ja jetzt zunehmend festgestellt, dass es für große Unternehmen eigentlich die Chance ist, über Acceleratoren wieder frisches, innovatives Gedankengut in das Unternehmen reinzubringen. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive. Also ich stelle nicht junge Leute ein, die mir per Partialinklusion, sprich Arbeitsvertrag, Innovationen reinbringen, sondern ich mache sowas Hippes. In Berlin gibt es genug davon und da gibt es eben etliche Startups und die bringen mir die Innovationen rein. Also ein ganz anderer Weg der Corporate Innovation auch ist damit gegangen worden. Und ja, also von daher würde ich sagen, dass man auch darauf achten muss, welche Interessen dahinter stecken. Und der Staat hat auch ein ganz anderes Interesse. Also in Deutschland natürlich kämpfen die einzelnen Regionen, das ist bei euch in der Schweiz nicht anders, gegeneinander. Ne? Also man möchte die Region fördern und es ist ganz wichtig, dass man Unternehmen dort ansiedelt und so weiter. Und dieser Wettbewerb ist zum Teil recht gut, weil er doch der Wettbewerb belebt das Geschäft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Förderinstrumente stehen sich dann auch wechselseitig zum Teil entgegen. Und da muss man echt gut abwägen. Also wir haben ja ähnlich wie ihr das kantonale System, haben wir dieses sehr föderale System und das erweist sich doch dann als sehr kleinteilig mit den ganzen Förderinstrumenten. Da würde man sich manchmal etwas mehr Zentralismus und Übersicht doch wünschen.
Gemessen EY-Startparameter von 2021 liegt Großbritannien auf dem ersten Platz mit knapp 14 Milliarden Investitionsvolumen. Das Volumen der Investitionen in Startups in Deutschland von 2015 bis 2020 hat sich von 3,3 Milliarden auf 5,2 Milliarden verändert. Ausreißer war 2019 mit 6,2 Milliarden Euro. Gemäß der EY-Studie wurden in allen Top 10 Märkten in Europa, außer in Deutschland, höhere Investitionsvolumina realisiert als im Vorjahr. Jochen, habt ihr kein Geld mehr in Deutschland?
Es ist ja glücklicherweise im ersten Halbjahr 2021 besser geworden, sehr viel besser. Ich glaube, es gab einen richtigen Corona-Backslash sozusagen. Ich glaube, die Investitionen lagen dann bei 7 Milliarden sogar. Also das ist enorm, was jetzt sich im ersten Halbjahr getan hat. Ja, also man kann die Zahlen natürlich immer beobachten. Ich glaube, momentan schwankt es eben durch Corona sehr stark. Von daher bin ich da ein bisschen skeptisch, um ein Resultat daraus zu ziehen.
In der Schweiz wird gemäß der VC-Report 2021 deutlich, dass zwischen 2012 und 2020 einen deutlichen Anstieg von investiertem Kapital sowie von Finanzierungsrunden in Schweizer Startup getätigt wurden. 2012 waren es knapp 40 Millionen Franken und rund 50 Finanzierungsrunden. Im Jahr 2020 waren es bereits 2,1 Milliarden investiertes Kapital sowie 300 Finanzierungsrunden. Lukas, wie schätzt du diese Zahlen ein?
Der Schweizer Markt ist im Verhältnis zum europäischen oder deutschen oder der amerikanischen oder vielleicht auch asiatischen Märkte rein ein Peanut. Es ist nichts, es ist verschwindend klein. Ich meine, immerhin, wir wachsen und wir wachsen deutlich und ich glaube, es gibt gute Gründe, dass wir wachsen. Ich meine, über 820 Millionen, die in Biotech investiert wurden, die 720 Millionen, die man in iTech und Fintech investiert oder auch die doch immerhin 120 bis 170 Millionen, die in die Cleantech investiert wurden, sind nicht so ohne. Selbstverständlich auch Pharma oder auch die Greentech oder auch Consumer Good Investment, die kommen in die Schweiz. Warum? Ich glaube, die Schweiz als solches ist ein bisschen unentdeckt, das Neuland. Die Investoren aus dem Ausland sehen, die Schweizer haben gute Ideen. Die Schweiz ist als solche sehr attraktiv. Ich meine, denk hier an politische Stabilität, das liberale Wirtschaftssystem, hat eine stabile Währung im Unterschied zu vielen europäischen Nachbarländern. Gelder lassen sich auch anonym platzieren, trotz des automatischen Informationsaustausches. Die Steuern sind tief. Also ich glaube, die Schweiz bietet ein gutes Maß an Investments. Ich bin überzeugt, dass wir weiter wachsen werden. Aber als Binnenmarkt ist die Schweiz absolut zu klein. Und dementsprechend müssen die Geschäftsideen, die in der Schweiz entwickelt werden, immer über das Land hinausstrahlen. Und der Wachstumsmarkt liegt nun mal in den US-Staaten und weniger in der Schweiz. Auch Europa hinkt hier hinten nach.
Lukas, kannst du uns noch das Ökosystem eines Startups erklären?
Ja, was gehört alles dazu? Ich glaube, wesentlich ist das Umfeld, in dem der Unternehmer, die Unternehmerin tätig ist. Was braucht ein guter Unternehmer? Er braucht ein Netzwerk. Er braucht jemanden, der ihn stützt. Und da zähle ich die Familie. Es gehören aber auch Partner im Umfeld. Da zähle ich insbesondere Business Angel, Venture Capitalist dann in der späteren Phase in jedem Fall. Es gehören Bankverbindungen dazu, es gehören Rechtsanwälte dazu, insbesondere wenn es dann auch um den Schutz des geistigen Eigentums sich dreht. Es braucht aus meiner Warte aber auch einen guten Zugang zu den Arbeitsmarkt. Wir brauchen in einem Startup oder in einem Gründungsumfeld brauchen wir unbedingt gute Mitarbeiter. Da sind Schulen gefordert. Wir brauchen Bildungseinrichtungen, die das Qualifikationspotenzial der Zukunft liefern. Und nicht zuletzt, der Markt wird immer kleiner. Die Welt wird zum Dorf. Wir brauchen gute Verkehrsanbindungen, einen Flughafen, gute Autobahnen, gute Elektrizität, vernünftige Umweltstandards.
Du hast viele Punkte genannt. Ich würde sagen, eine Sache, die in Deutschland wahrscheinlich zu viel ist, die ihr in der Schweiz hoffentlich nicht so habt wie wir, ist Bürokratie und Bürokratieabbau. Ein Ökosystem, das das schafft, würde uns schon sehr helfen. Das ist eins der größten Hindernisse.
Gemäß dem Startup Blink gehören die USA, Großbritannien und Israel zu den besten Startup-Ökosystemen von 100 Ländern weltweit. Deutschland liegt in der Platzierung auf Platz 5 und die Schweiz liegt auf Platz 8. Jetzt haben wir gerade gehört von Jochen, dass Deutschland mit der Bürokratie verbessern kann. Lukas, konkret, was kann denn die Schweiz verbessern, um auf die vorderen Ränge zu gelangen?
Ich glaube, wir müssen am Image arbeiten. Oh, der Schweizer ist doch eher wertkonservativ und risikoavers. Und ich glaube, hier müssen wir ansetzen. Man muss auch das Verständnis haben, wenn ein Gründer, eine Gründerin mal scheitert, ohne dass sie dann an den Pranger gestellt wird. Und ich glaube, das ist das größte Problem in der Schweiz.
Ich komme bereits schon zum Ende. Jochen, wieso soll man überhaupt Unternehmer werden?
Aus zwei Gründen im Wesentlichen. Die erste: ich glaube, man kann am allerbesten die eigenen Ideen verwirklichen. Und der zweite ist, etwas zu gestalten auch für unsere Welt und für unsere Umwelt.
Lukas, was wünschst du dir Gründerinnen und Gründern?
Den Mut, sich nicht entmutigen zu lassen. Also eine gewisse Frustrationstoleranz, Durchhaltewillen, ein gutes Netzwerk und ich glaube, obendrauf ein gesundes Selbstbewusstsein und viel, viel Glück.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, lieber Lukas und Jochen, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ich wünsche euch eine wundervolle Adventszeit und Merry Christmas.
Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Der Dank geht an alle ebenso.
Lukas, ich weiß, du hast bereits schon wieder deine Takeaways bereit gemacht. Verrät uns, was deine Takeaways sind.
Es war ein spannendes, anregendes Gespräch mit Jochen Koch. Wir haben doch viele Themen besprochen und darum ist es nicht immer so einfach, drei Themen herauszugreifen, die wert sind, erwähnt zu werden. Dennoch, ich habe es versucht. Mich hat begeistert das Thema Frühförderung. Gerade frühzeitig ansetzen, junge Menschen zu begeistern. Ob es dann schon im Kindergarten sein muss, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, sicher in der Schule oder vielleicht sogar in der Grundschule, in der Primarschule in der Schweiz, sollten wir fördern, sollten wir das unternehmerische Leben in nicht den tristen, grauen Farben schildern, sondern auch die Chancen den Kindern näher bringen. Aber auch die Lehrbetriebe sind gefordert. Und ich sehe hier viele Chancen, dass gute Unternehmerinnen im Handwerk, durchaus auch in der Industrie, neue Ideen voranbringen können. Also auch hier lade ich, und ich glaube, das wurde eingehend diskutiert, die Lehrbetriebe ein zu mehr Mut in Richtung Unternehmerförderung. Last but not least finde ich aber auch, das Elternhaus ist gefordert. Zweites Takeaway. Ecosystem. Was braucht es, damit ein Gründer, eine Gründerin erfolgreich starten kann? Zuallererst, er braucht ein gutes, gesundes Umfeld. Die Familie ist aus meiner Warte wesentlich. Die Partnerin, der Partner, die einen trägt, gute Freunde, ein gutes Netzwerk, aber auch der Kontakt zu Geldgebern, zu Business Angels. Dann aber auch, wenn man wachsen will, braucht es gute Mitarbeitende. Also das Bildungswesen in der Region ist aus meiner Warte sehr entscheidend. Und der Jochen Koch hat das erwähnt, nicht zuletzt eine attraktive, möglichst liberale Rechtsgebung, die keine Bürokratie und keine Hürden oder nur geringste Hürden aufbietet. Dann der dritten und letzten Takeaway, das wäre für mich, wie lässt sich die Gründerförderung gestalten? Welche Formen kommen hier zum Tragen? Und aus meiner Warte gibt es zwei. Es wurde erwähnt, die staatliche und die private auf der anderen Seite. Und meine wesentliche Quintessenz ist, ich wäre mir nicht zu schade, beide zu greifen. Also warum nicht sich durch ein Förderinstrument des Bundes oder der Kantone, der Länder in einen Inkubator, in irgendeinem Startfeld, Startbrett oder sonst einer Startrampe, die staatlich gefördert ist, sich die ersten monetären Gelder zu verdienen. Und zweitens, ja bitte, wenn es in der Familie Geld gibt, die bereit sind, meine Idee, die Gründeridee zu fördern, ja umso besser, dann bleibt das Geld ja auch in der Familie stecken. Und Business Angels sollten auch eingepreist sein, die dürfen durchaus auch ihre Ideen mit hineinbringen. Ich wäre hier sehr, sehr pragmatisch. Ich würde beides nehmen. Pitche, wo es geht, nutze jede Chance. Unternehmer, greift dein Glück, aber handle.
Herzlichen Dank für deine Takeaways. Uns würde es auch interessieren, was eure Takeaways sind. Schreibt sie doch an wissenszieher@ost.ch. Es ist bereits schon Dezember, die Weihnachtsbeleuchtung habe installiert, auch der Adventskranz leuchtet. Bei uns wird es dann an Weihnachten Fondue Chinoise geben. Lukas, was gibt es denn bei euch an Weihnachten zu essen?
Wir werden uns wahrscheinlich mit einem Salat und ein bisschen Käse begnügen und vielleicht noch einen feinen Eis als Abgang gönnen.
Das neue Jahr steht dann auch schon von der Tür. Der IKB Wissensier wird es auch im 2022 wieder geben. Ich habe gehört, beim IKB verändert sich was. Kannst du uns verraten, was?
Wir bleiben, was wir sind. Wir bleiben qualitätsorientiert. Wir bleiben weiterhin innovativ. Wir suchen stets nach nachhaltigen Lösungen. Nur unser Institutsname ändert sich. Heißen wir Institut für Organisation und Leadership. Aber da bleibt alles beim Alten, nur in zugeschärfter Form. Wir haben uns hier die Schwerpunkte auf die Fahne geschrieben: Qualität und Nachhaltigkeit, Organisation, Transformation und Leadership und Ressourcen verstärkt in den Fokus zu ziehen.
Am 4. Januar sind wir dann zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Das Thema wird sein: regionale Lebensmittel, ist das neue Bio? Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Herzlichst, euer Adrian Giger und
Lukas Scherer.